Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 28. Februar und das ist das erste News-Update in der neuen Legislaturperiode. Am Sonntag war die Bundestagswahl, das ist keine neue Info für unsere Hörerinnen und Hörer. Aber wir wollen darauf zurückgucken, wir wollen nochmal ganz kurz auf die Ergebnisse und sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen, aber dann vor allem vorausgucken. Und ich freue mich, dass dazu bei uns sind einerseits Carsten Kloth aus unserem Berliner Büro. Hallo Carsten.
Hallo.
Und Ruben Barth, der Redaktionsleiter in Essen. Hallo Ruben.
Hallo, guten Morgen.
Mal zum Einstieg und zum Warmwerden. Wie habt ihr denn den Wahlabend erlebt? Was habt ihr gemacht?
Klassisch vor dem Fernseher. Mit der Familie, teilweise auch die Logo-Kindernachrichten-Wahlberichterstattung haben wir uns angeschaut, ein bisschen mit der Kleinen diskutiert und dann später zwischen ARD und ZDF hin und her gesappt. Das BSW-Ergebnis habe ich aber nicht mehr abgewartet, da bin ich vorher ins Bett gegangen.
Ja, es war spannend, das ist auf jeden Fall ein Ergebnis der Bundestagswahl. Rum, was hast du getrieben?
Ich habe ein bisschen am Handy gedaddelt. Ich habe eigentlich mich abgelenkt mit Sport. Also ich habe ein Basketball-Länderspiel geguckt, aber das hat natürlich dann auch um 18 Uhr mal kurz pausiert, da mich die Ergebnisse der Wahl dann doch in dem Moment mehr interessiert haben. Und da bin ich dann auch so ein bisschen dran am Handy geblieben und habe das verfolgt, die Prognosen. Ist natürlich dann schon auch etwas, was einen dann sehr beschäftigt, wo dann viele Gedanken auch durch den Kopf gehen, welche Konstellationen ergeben sich und so weiter. Und das führt uns dann ja auch sozusagen hier zusammen.
Ja, richtig. Es war ja noch relativ viel unklar um 18 Uhr. Mittlerweile haben wir natürlich eine gewisse Klarheit. An einigen Stellen haben sich ja auch die Prognosen annähernd bewahrheitet. Es war trotzdem spannend und im Endergebnis nach einer Woche muss man eigentlich schon auch sagen, es war ein politisches Beben, weil im Prinzip ja fast alle etablierten Parteien als Wahlverlierer ein Stück weit hervorgegangen sind. Klar, die Union hat zugelegt, sie ist als Nummer 1 durchs Ziel gegangen, aber mit 28,6% sind sie auch deutlich hinter dem eigentlichen Ziel, den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Von den 19,5%, die Ampelparteien verloren haben, konnte die Union nur 4,5% gewinnen. Klar, auf der anderen Seite, AfD verdoppelt das Ergebnis, das war erwartet worden, ist aber sicherlich auch ein einschneidendes Ergebnis einer Bundestagswahl in Deutschland und vielleicht die einzigen, die so richtig froh sein können über ihr Wahlergebnis, waren die vermutlich die Linken, weil auch die AfD hatte wahrscheinlich auf den letzten Metern noch mal ein bisschen mehr erhofft. Die 2 steht vorne, aber viel mehr ist es dann auch nicht geworden. Und wir haben natürlich dann auch danach ein politisches Beben gesehen, weil alle Spitzenkandidaten der Ampelparteien, der 3 Ampelparteien, treten zurück. Im Prinzip ziehen sich erstmal ein Stück weit zurück. Kanzler Scholz sowieso. Robert Habeck hat gesagt, er will vorerst auf Spitzenämter verzichten. Auch Christian Lindner von der FDP hat gesagt, er zieht sich zurück aus der Politik. Er geht nicht mit der AfD mit der FDP in die außerparlamentarische Opposition. Und ja, es werden jetzt neue Spitzenleute gesucht. Bei der SPD bringt sich vor allem Lars Klingbeil in Position. Bei der FDP ist es noch ungewiss, wer dort die Erneuerung antreiben soll. Die 66-jährige Agnes Strack-Zimmermann oder der 72-jährige Wolfgang Kubicki oder beide zusammen. Mal gucken, ob das wirklich das Tableau bleibt. Außerparlamentarische Opposition ist natürlich auch immer sehr schwierig. Auch BSW hat natürlich ein schwieriges Wahlergebnis. Klar, die haben dazu gewonnen, fast 5%, aber das bringt eben nichts, wenn es nur fast 5% sind. Gründerin Sarah Wagenknecht hat kein Mandat mehr im Bundestag. Also für alle Parteien doch irgendwie schwierig. Die größten Gewinner oder die größte Party gab es wahrscheinlich bei den Linken, bei der AfD wahrscheinlich auch. Und es ergeben sich natürlich Regierungskonstellationen daraus und das heißt für uns jetzt vor allem, dass wir heute in der Folge drauf gucken, Union und SPD wollen heute Sondierungsgespräche starten an diesem Freitag. Überraschend schnell, ehrlicherweise, noch vor der Hamburg-Wahl. Das war eigentlich auch anders erwartet worden.
Ja, ich habe eigentlich gedacht, sie warten das Hamburger Wahlergebnis noch ab und starten dann. Aber offenbar spüren doch jetzt alle Druck, schnell in die Pötte zu kommen, wie man so schön sagt.
Mhm.
Und ja, es ist ja die einzige realistische Koalition und sie ist zum Erfolg verdammt. Und das betrifft dann eben auch die verschiedenen energiepolitischen Themen, auf die wir dann gleich mal etwas eingehen wollen.
Ja, tatsächlich, ich habe es eingangs schon gesagt, also Energiepolitik hat in diesem Wahlkampf fast kein Thema gespielt. Es waren die großen anderen Themen, Migrationspolitik, Wirtschaftspolitik, hätte es sein sollen, ist gar nicht so richtig zum Zuge gekommen. Da spielen natürlich die Strompreise, die Netzentgelte spielen da mit rein. Aber wie gesagt, das ist nicht auf das erste Tableau des Wahlkampfs gekommen. Und wir wollen heute mal die Gelegenheit nutzen und jetzt eben, nachdem die Gespräche auch starten, am heutigen Tag mal drauf gucken. Also wo hakt es zwischen Union und SPD gegebenenfalls bei den energiepolitischen Themen? Wo lässt, können sie sich vielleicht schneller verständigen? Ich glaube, eins ist klar, auch bei den Koalitionsverhandlungen, die wir erwarten im Anschluss an die Sondierungsgespräche, wird die Energiepolitik nicht das bestimmende Thema sein. Da sind nun mal andere Herausforderungen, die momentan gerade anstehen. Aber es ist und bleibt ein wichtiges Thema. Ist auch erstaunlich. Bundestagswahl 2021, Klimapolitik, das große Thema. 2025 fast schon vergessen, komplett in den Hintergrund geraten. Und wenn man auf die Programme von Union und SPD dann nochmal drauf guckt, sieht man zumindest in der generellen Klimafrage eine Übereinstimmung. Also auch die Union bekennt sich zum Ziel der Klimaneutralität 2045, genauso wie die SPD. Wir wollen eigentlich im Kern die bisherige Klimapolitik fortführen. Der CO2-Emissionshandel ist ein zentrales Instrument, um auch die Dekarbonisierung in den verschiedenen Sektoren zu erreichen. Beide haben zu Beginn des Wahlkampfs, als es noch um die Wirtschaftspolitik stärker ging, auch betont, dass es eine Notwendigkeit gibt, die Strompreise zu senken. Einig sind sie sich auch, dass sie kein Gas aus Russland in der aktuellen Situation mehr wollen, dass sie stattdessen auf Wasserstoff setzen. Also da gibt es einige Punkte, in denen sich Union und SPD grün sind, obwohl die Grünen ja eben jetzt nicht dabei sind. Aber es gibt auch einige Punkte, wo sie deutlich auseinanderliegen, Carsten.
Ich denke, einer der großen Knackpunkte wird, wie immer, das Geld sein. Du hast vorhin schon kurz angesprochen, Thema Strompreise im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung und vor allen Dingen das Thema Netzentgelte senken. Da sind sich ja beide einig, dass das unbedingt jetzt passieren muss. Wir erinnern uns, dass die alte Regierung ursprünglich 5,5 Milliarden Euro 2024 zu den Netzentgelten zuschießen wollte. Nach dem KTF-Urteil des Bundesverfassungsgerichts hatte sich das erledigt. Nun ist die Frage, wie es weitergeht, und schon sind wir mittendrin in der Diskussion um Reform der Schuldenbremse oder Sondervermögen. Das wurde ja jetzt auch schon gespielt unter dem Stichwort, kriegen wir das vielleicht noch in der alten Regierungs-Bundestagskonstellation hin oder nicht. Das ist jetzt eine aktuelle Diskussion und die SPD sagt da auch ganz klar, das können wir jetzt, wenn wir so ein Sondervermögen machen oder tatsächlich sogar die Schuldenbremse reformieren, dann können wir das nicht nur im Hinblick auf die verteidigungspolitischen Aspekte sehen, sondern wir müssen eben alles mit einbeziehen, was beispielsweise auch Investitionen in Infrastruktur von der Bahn bis zu den Energienetzen, den Wärmenetzen bis hin zu der Förderung erneuerbarer Energien und so weiter angeht. Das wird dann auch sozusagen als sicherheitsrelevant adressiert teilweise. Das hatte übrigens auch so ähnlich schon Habeck nach der Wahl argumentiert, nach dem Motto, wenn wir jetzt ein Sondervermögen aufsetzen, dann muss das beispielsweise auch für Investitionen in die Infrastruktur, wie zum Beispiel den Straßenbau, relevant sein. Letztlich wäre das auch eine Verteidigungsausgabe, wenn die Panzer der NATO gegebenenfalls dann demnächst über die Straßen rollen müssen. Also man sieht schon, da ist jetzt viel Diskussionsbedarf um das Thema Geld.
Die Restampel wollte ja tatsächlich eben auch noch eine Absenkung der Stromnetzentgelte vor der Bundestagswahl durch den Bundestag bringen. Da war die Union nicht dazu bereit, obwohl man sich in dem Punkt eigentlich inhaltlich einig ist. Sehr überraschend doch jetzt, dass die Union ja vorher gerade auch eben Veränderungen bei der Schuldenbremse oder den Aufbau neuer Sondervermögen ja auch abgelehnt hat. Am Tag nach der Wahl sieht es da schon anders aus. Gut, vorher war die Union Oppositionspartei. Jetzt ist es eben sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie die neue Regierung anführen wird und muss sich damit auch den fiskalischen Realitäten stellen. Und da sieht es eben sehr, sehr eng aus. Ein anderes Thema, bei dem die Parteien, ja, doch wahrscheinlich deutlich auseinanderliegen werden, ist die Wärmewende und das damit in Zusammenhang stehende Gebäudeenergiegesetz. Da hat die Union ja als Oppositionspartei auch sehr klar gemacht, dass sie das, was die Ampel mit viel, viel, viel Streit auf den Weg gebracht hat, wieder zurückdrehen will. Die SPD hat auch schon anklingen lassen, dass man da sicherlich nochmal an dem einen oder anderen Hebel ansetzen muss, aber von einem Zurückdrehen ist bei der SPD definitiv nicht die Rede.
Nein, ich glaube, dass die Union da vielleicht den Mund auch ein bisschen voll genommen hat. Also das Heizungsgesetz wieder rückabwickeln, wenn man es darunter versteht, wir wollen das komplette Gebäudeenergiegesetz abschaffen, das geht ja quasi gar nicht. Also vor allen Dingen, wenn man schaut, im Hinblick auf die EU-Gebäuderichtlinie, das Gebäudeenergiegesetz muss im Jahr 2026 ohnehin überarbeitet werden, um weitere europäische Vorgaben aufzunehmen. Und wir brauchen ein Gebäudeenergiegesetz. Also das kann man nicht abschaffen in dem Sinne. Auch bei dem Thema Förderung, die Union vielleicht zurückdrehen möchte in dem Bereich, frage ich mich, naja, es gibt auch viele Eigenheimbesitzer, klassische Klientel der Union, die jetzt auch auf Wärmepumpen setzen. Will die Union da wirklich an diese Kernklientel so ran? Da bin ich nicht ganz sicher. Also ich könnte mir vorstellen, klar, die SPD setzt jetzt mehr auf das Thema kommunale Wärmeplanung, Fernwärmeausbau, dass das Thema Wärmepumpe so ein bisschen nach hinten rutscht, aber grundsätzlich das Gebäudeenergiegesetz wird nicht abgeschafft, sondern es wird sicherlich angepasst, was ohnehin geschehen muss.
Mhm. Ich habe das Gefühl, dass gerade das Gebäudeenergiegesetz auch ein schönes Beispiel ist neben diesem Thema der Migration, wie sehr die CDU sich von der AfD hat im Wahlkampf treiben lassen. Denn Carsten, du hast vollkommen recht, eine komplette Abschaffung dieses Gesetzes ist, glaube ich, auch dass der CDU klar, dass das eher unsinnig wäre, kontraproduktiv. Aber das ist natürlich ein markiger Spruch und die hat es offenbar im Wahlkampf gebraucht. Und es wird jetzt interessant zu sehen sein, wie die CDU ihre Reformen im Bereich, in dem Bereich sozusagen dann auch kommunikativ verkauft. Es ist klar, dass es da Veränderungen geben wird, das würde ich unterschreiben. Aber sie werden vielleicht weniger ausfallen, als es dann im Wahlkampf noch geklungen hat. Und das muss man dann natürlich rhetorisch geschickt vermarkten. Da bin ich gespannt.
Ja, zumal, wie ich ja eingangs gesagt habe, auch beide Parteien, eigentlich sind es ja drei, die CSU und die CDU bilden ja eine Fraktionsgemeinschaft im Bundestag. Also, dass die Parteien sich im generellen Ziel der Klimapolitik und des Vorhabens, klimaneutral zu werden, grundsätzlich einig sind. Das heißt, gerade im Wärme- und im Verkehrsbereich muss sich etwas tun, aber die Vorstellungen gehen natürlich sehr auseinander, während die Union vor allem auf Technologieoffenheit und auf den freien Markt setzt, ist die SPD doch auch eher dazu geneigt, durch ordnungspolitische Vorgaben Rahmen zu setzen, mit Förderprogrammen Dinge anzuschieben, was ja im Wärmemarkt wahrscheinlich auch notwendig sein wird. Da hat sich bisher wenig getan. Wir hatten im Vorfeld der Bundestagswahl haben wir einen Energate-Wahlcheck gemacht, also ein ähnliches Format wie den bekannten Wahlomat, aber eben für verschiedene Energiefragen. Und da ist eben deutlich geworden, dass die Union und SPD gerade bei dem Thema Förderung der Wärmewende auch auseinanderliegen. Es gibt noch andere Punkte, da ich den Verkehrsbereich gerade angesprochen habe. Sehr auffällig ist auch, dass sie beim Thema Verbrennerverbot sehr unterschiedliche Positionen vertreten. Die Union will das Verbrennerverbot abschaffen, die SPD hält dran fest. Es gibt noch andere Beispiele, etwa Fracking beim Erdgas. Die Union ist dafür, die SPD lehnt das grundsätzlich ab. Und natürlich auch noch ein Wahlkampf-Hit. Ruben, du hast gesagt, an einigen Stellen konnte man auch schon sehen, dass die Union von der AfD getrieben worden ist. Auch das Thema Kernkraft war ein Thema im Wahlkampf. Ja, kein großes, das hat jetzt nicht die große Öffentlichkeit beschäftigt, aber die Union hatte sich frühzeitig dafür ausgesprochen, nochmal prüfen zu lassen, ob man die zuletzt abgeschalteten Kernkraftwerke, die im April 2023 vom Netz gingen, ob man die nicht doch wieder betriebsfit machen könnte. Da gab es auch schon vor der Bundestagswahl eigentlich aus der Energiewirtschaft eine Absage. Und trotzdem hat Friedrich Merz jetzt nochmal ins Gespräch gebracht, den Rückbau der deutschen Kernkraftwerke zu stoppen und zu gucken, geht da vielleicht nicht doch noch was. Wir haben dazu bei den Energiekonzernen, bei den Betreibern nochmal nachgehört. Die waren sehr deutlich. Und Ruben, du hattest die Gelegenheit, auch mit dem E.ON-Chef Leonhard Birnbaum persönlich zu sprechen bei der Bilanzpressekonferenz diese Woche in Essen. Geht da noch was?
Ja, also meine Prognose ist, um das mal vorwegzunehmen, das Thema Kernkraft wird irgendwie windelweich im Koalitionsvertrag bestenfalls auftauchen. Man wird das irgendwie prüfen wollen, denn ich glaube auch in der CDU muss langsam die Einsicht kommen, dass das Thema nicht mehr so richtig Fahrt aufnimmt. Es ist eine Debatte, die öffentlich in gewissen Kreisen immer noch gerne lanciert wird. In der Energiewirtschaft spielt das Thema keine Rolle mehr. Und Leonhard Birnbaum hat auf der Bilanzpressekonferenz da sehr deutliche Worte gefunden. Es macht den Eindruck, als ist er auch zunehmend genervt von dem Thema. Denn E.ON als einer von den Betreibern in Deutschland, ehemaligen Betreibern, muss man sagen, von Kernkraftwerken, ist seit Jahren auf dem Pfad, die Kernkraftwerke zurückzubauen. Die sind ja schon längst außer Betrieb. Die Rückbauarbeiten laufen längst. Und das Thema ist durch. Er war wirklich, wirkte wirklich genervt und hat, glaube ich, gesagt, er hat wirklich überhaupt keine Lust, jetzt nochmal auf ein Moratorium oder irgendetwas in dieser Art, dass man nochmal mehr Zeit verliert beim Rückbau. Er hat gesagt, wir wollen zurückbauen und was wir jetzt gar nicht brauchen, ist noch irgendeine Diskussion in Berlin, die das ganze Thema nochmal zusätzlich in die Länge zieht. Und Birnbaum ist einer unter vielen. Wir haben ähnliche Aussagen von Georg Stamatelopoulos, dem Chef der NBW. Also ich glaube, die Betreiber, die ehemaligen Betreiber sind sich da einig, dass das Thema eigentlich durch ist.
Ist schon aber auch ein interessanter Move eigentlich, weil tatsächlich war dieses Thema schon kurz nachdem die Union zum Auftakt des Wahlkampfs ihre Energieagenda vorgestellt hat, wurde das Thema eigentlich ja schon durch RWE abgeräumt. Der RWE-Chef Martin Kreber war dann bei einer Energiekonferenz der Union und hat gesagt, das Thema ist für uns durch, der Abriss ist zu weit. Wir haben das Personal schon längst völlig anders eingeplant, wir haben auch schon Personal verloren. Die Genehmigungen sind ja auch erloschen mittlerweile, also man würde über Jahre reden, bis die Anlagen wieder in Betrieb gehen könnten. Trotzdem hat das Friedrich Merz direkt nach der Wahl nochmal aufgerufen, das Thema. Also da merkt man schon, also ja, das eine ist die energiewirtschaftliche Realität, das andere ist die politische Realität. Kann man Realität sagen, man weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall der politische Pfad, dieses Thema nicht ganz wegzulassen, weil man es der AfD nicht alleine überlassen will.
Ich glaube, genau das ist der Grund. Das muss die CDU, die Union irgendwie spielen, das Thema, und ihren Wählern zuliebe. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, dass am Ende nicht so heiß gegessen wird, wie es im Wahlkampf gekocht wird. Also das Thema Atomkraftwerke Neubau hat Herr Merz mehr oder weniger auch abgeräumt, indem er gesagt hat, ja, das ist jetzt kein Thema für diese Legislaturperiode. Das Thema Moratorium hat er ins Spiel gebracht, wird, wie ihr erwähnt habt, von den Betreibern abgelehnt. Also die haben da keinen Bock mehr drauf. Das ist ganz klar. Und wir bräuchten eine Änderung des Atomgesetzes. Da wird die SPD nicht mitspielen. Also ich denke schon, das Thema hat sich erledigt. Es ist aber gleichzeitig natürlich auch eine Steilvorlage für die AfD. Die wird gucken, ihr habt aber gesagt, was passiert denn jetzt? Und das ist das Dilemma, in dem vor allen Dingen die Union dann jetzt auch steckt.
Es gibt ja noch ein paar andere energiepolitische Streitpunkte. Die Energiewirtschaft selbst drängt ja mit Vehemenz, dass möglichst schnell eine neue Kraftwerksstrategie kommt. Da ist zu erwarten, dass die Union auch andere Vorstellungen hat als die SPD, als das, was jetzt zuletzt unter SPD-Führung vom grünen Bundeswirtschaftsministerium auf den Weg gebracht worden ist. Die Union spricht sich für deutlich mehr Technologieoffenheit aus, was wahrscheinlich heißt, dass es keine konkreten Vorgaben für den Wasserstoffeinsatz geben könnte, sondern dass es sich tatsächlich erstmal um reine Erdgaskraftwerke handelt und der Markt letztendlich entscheiden wird, wann diese Kraftwerke auf Wasserstoff umgestellt werden. Da darf man im Energiekapitel, ja, oder sollte man mal genau drauf gucken, in welche Richtung dann die Formulierungen gehen. Auch beim erneuerbaren Ausbau darf man ja durchaus gespannt sein. Es war ja im Wahlkampf deutlich zu vernehmen, dass Friedrich Merz und einige andere Energiepolitiker der Union den Windkraftausbau durchaus kritisch sehen oder die Windkraft generell, dass sie auch eine weitere Förderung von PV-Solaranlagen auf Dächern bei Einfamilienhäusern nicht weiter fördern wollen. Also da darf man gespannt sein. Ja, es war aus vielen Punkten natürlich herauszulesen, dass man auch mit der Energiepolitik der Ampel nicht zufrieden war. Das bezieht sich auch vielleicht nochmal auf ein Spezialthema, den Smart Meter Rollout. Da hat die Union auch angekündigt, es wird Zeit, dass wir endlich den Smart Meter Turbo zünden. Ruben, und das ist ein Thema, das dich diese Woche auch noch beschäftigt hat, der Smart Meter Turbo. Ich habe den bisher noch nicht gesehen in Deutschland. Trotzdem gibt es einzelne Unternehmen, die sagen, naja, Moment mal, wir sind doch schon ganz gut unterwegs. Dazu gehört E.ON. Und gerade der Smart Meter Rollout war auch bei der Bilanzpressekonferenz, bei der du zugegen warst in Essen, war auch ein Thema.
Genau. Man muss vielleicht so für die Einleitung in das Thema nochmal erwähnen, dass wir ja vor gar nicht allzu langer Zeit in der alten Legislaturperiode ein Gesetz diskutiert haben, was ja auch in Kraft getreten ist zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende. Wenn also die Union jetzt antritt, um sozusagen nochmal einen Neustart nach dem Neustart zum Smart Meter Rollout einzuleiten, dann darf man gespannt sein, wie das aussehen soll. Das Thema Smart Meter Rollout war in diesen Tagen auch abseits von der E.ON-Bilanzpressekonferenz sehr stark in der Diskussion, weil die Bundesnetzagentur dahin gegangen ist und sozusagen blaue Briefe verschickt hat an die Netzbetreiber. Denn es gibt seit diesem Jahr, ist ein Teil dieses Gesetz zum Neustart des Smart Meter Rollouts. Es gibt Pflichtquoten, die Netzbetreiber beim Rollout erfüllen müssen. Das ist für bestimmte Nutzergruppen. Bis Ende des Jahres müssen 20% dieser Stromabnehmer ein Smart Meter erhalten. Und die Bundesnetzagentur hat jetzt die Netzbetreiber angeschrieben, bei denen es nach den veröffentlichten Zahlen so aussieht, als könnten sie diese Quote verfehlen. Da ist also wirklich ein Mahnschreiben, wenn man es so bezeichnen will, rausgegangen an die Unternehmen. Und das sind immerhin 700 Netzbetreiber von knapp 900 haben wir, glaube ich, in Deutschland. Also eine große Zahl. Und erinnert die Bundesnetzagentur nochmal daran, dass da was passieren muss. Es gibt diese gesetzlichen Pflichten schon, also das ist kein Thema, was jetzt politisch nochmal komplett neu angefasst werden müsste. Der Smart Meter Rollout ist ohnehin schon ein Schmerzthema bei Leonhard Birnbaum, dem Chef von E.ON, dem ich diese Woche zugehört habe. Ich glaube, man könnte ihn um 4 Uhr nachts wecken und ihn zum Smart Meter Rollout befragen. Er wäre in der Lage, da nochmal einen flammenden Appell zu halten, dass das Thema unbedingt verändert werden muss. Es ist zu komplex. Deutschland geht da wirklich einen Sonderweg. Es gibt auch verschiedene Behörden, die da irgendwie mitreden, vor allem das BSI, was mit vielen Vorgaben diesen ganzen Prozess unglaublich kompliziert gemacht hat. Es ist zu teuer und so weiter. So, und ich habe ihn angesprochen auf dieses Schreiben der Bundesnetzagentur. Das hat ihn natürlich dann getriggert. Ihm war natürlich erstmal wichtig zu sagen, solche Schreiben wären bei den E.ON-Gesellschaften völlig an der falschen Adresse, denn E.ON ist tatsächlich verhältnismäßig weit beim Smart Meter Rollout. Aber er sagt auch ganz klar, einfach das auf die Netzbetreiber zu schieben, aber wenn der Rahmen nicht stimmt, was sollen die armen Leute denn machen, die dafür zuständig sind? Das haben auch BDW und VKU, die großen Verbände der Energiewirtschaft, in ihren Stellungnahmen. Wir haben sie natürlich auch befragt, was sie dazu sagen, dass die Bundesnetzagentur da jetzt Unternehmen anmahnt, haben auch daran erinnert, dass zunächst einmal der wirtschaftliche Rahmen für den Rollout stimmen muss. Da hat sich ein bisschen was verändert. Wie gesagt, Neustart der der Digitalisierung der Energiewende ist in Kraft getreten. Aber und zuletzt auch nochmal eine Reform im Messstellenbetriebsgesetz. Aber das wirkt noch nicht so richtig im Markt und deswegen haben wir da eine Verzögerung, an der wir immer noch zu knabbern haben.
Ja, dieses Neustartgesetz hat ja letztendlich auch einfach nicht gezündet. Du hast es gesagt, wir gehen in Deutschland einen unheimlich komplizierten Weg beim Smart Meter Rollout, der auf der einen Seite sicherlich die Sicherheit stark betont, was, glaube ich, richtig ist, aber in Summe ist er natürlich unheimlich langsam, während viele Länder den Smart Meter Rollout der ersten Generation längst abgeschlossen haben und mittlerweile wahrscheinlich dann schon wieder neue Technologiegenerationen auf den Weg bringen, sind wir immer noch an der ersten Stelle, weil wir eigentlich gleich den ersten, zweiten, dritten Schritt in einem großen Schritt machen wollten. Aber man sieht, man kommt nicht von der Stelle. Ich bin gespannt, ob das jetzt tatsächlich eines der ersten Themen einer neuen Regierungskoalition sein wird. Ich vermute eher nicht, weil natürlich ein paar andere Herausforderungen erstmal auf dem Tisch liegen. Erstmal, glaube ich, die ganz, ganz großen Themen außerhalb der Energiepolitik, aber dann eben auch in der Energiepolitik selbst wird es wahrscheinlich in allererster Linie mal um die Stromkosten gehen. Welche Möglichkeiten gibt es da beim Netzausbau, Kosten rauszunehmen? Die Kraftwerksstrategie wird im Fokus stehen. Aber im Laufe der Legislaturperiode wird uns sicherlich das Thema Smart Meter Rollout auch weiterhin beschäftigen. Allerdings muss es dazu ja auch erstmal kommen. Also wir stehen jetzt eben gerade am Anfang der Sondierungsgespräche. Die SPD hat auch ganz schön jetzt dafür, dass sie mit einem verhältnismäßig oder ziemlich schlechten Ergebnis auch in die Gespräche reingeht, hat sie sich jetzt auch erstmal groß gemacht und sagt, die Gespräche sind kein Selbstläufer. Es gab jetzt in den letzten Tagen ja auch nochmal gehörige atmosphärische Verstimmungen zwischen Union und SPD. Da hat Friedrich Merz zum Teil eben selbst dazu beigetragen, dass er am Tag vor der Wahl doch nochmal richtig getrommelt hat und von Grünen und linken Spinnern gesprochen hat. Im Nachhinein sagt er dann, er bezog sich nur auf Demonstranten, die außerhalb der Halle, in der er gesprochen hat, in München, ihn da gestört haben. Aber wenn man sich die Rede nochmal anhört, kann man schon auch fragen, ob es eines kommenden Bundeskanzlers so richtig würdig war, weil am Vorabend der Wahl war ja für ihn auch schon klar, dass er derjenige sein wird, der eine nächste Regierung anführt. Da hätte er sich eigentlich schon ein Stück weit zurücknehmen können, hat er nicht getan. Dazu kommt noch, dass gerade die Union jetzt gegen diese Demonstranten ja auch vorgehen will, indem sie eine Anfrage im Bundestag gestartet hat mit weit über 500 Fragen zur Finanzierung von NGOs. Klingt schon auch irgendwie so ein Stück weit nach einem Racheakt. Natürlich ist das ein ganz normales parlamentarisches Instrument, das gestattet ist, das erlaubt ist. Der Zusammenhang vielleicht nicht ideal, zumal wenn das dann in einer Woche auch groß wird, wenn es eigentlich um andere Dinge geht. Und eigentlich wäre ein Zusammenfinden vielleicht aktuell wichtiger als von beiden Seiten, Union und SPD, eigentlich dieses, zeigen, dass man auseinandergeht. Ja, vielleicht geht das noch bis zum Sonntag, bis die Hamburg-Wahl vorbei ist. Dann würde man aber schon erwarten, dass beide Seiten ihrer Verantwortung auch gerecht werden und vernünftig zusammen agieren.
Ja, es ist schon etwas seltsam. Also man hat das Gefühl, dass die Union noch komplett im Wahlkampfmodus ist und auch im Oppositionsmodus, also dieses Schießen gegen Omas gegen rechts und andere NGOs, jetzt kurz vor Toreschluss, da fragt man sich tatsächlich, was das soll.
Die SPD hat den Wahlkampfmodus auch noch nicht ganz verlassen, muss man fairerweise, glaube ich, sagen. Auch da kommen Äußerungen, Mini-Trump und sonstiges, wo man jetzt sagen muss, mittlerweile, die sind nicht hilfreich, wenn man demnächst zusammen an einem Kabinettstisch sitzen will. Und ja, da ist natürlich auch noch offen, wie die Kabinettsmitglieder dann aussehen werden, wer die sein werden, aber natürlich auch, für welche Ministerien sprechen die eigentlich? Da gab es dann eben auch vor der Bundestagswahl nochmal ja, erste Äußerungen aus der Union, dass es durchaus möglich wäre, dass man den Ressortzuschnitt auch sehr grundsätzlich verändert. Es gibt die Idee, ein Infrastrukturministerium ins Leben zu rufen, in dem dann die Zuständigkeit über die Energienetze liegen könnte. Da gab es aus Reihen der Energiewirtschaft vehemente Proteste dagegen.
Also Infrastruktur aus dem Energieministerium rauszunehmen und dann beispielsweise Energie und Klima dem Umweltministerium zuzuschustern, Arbeit ins Wirtschaftsministerium, eigenes Infrastrukturministerium. Das ist so grob gesagt die Idee. Die Branche schreit Alarm, Alarm. Also vor allen Dingen Kerstin-André vom BDEW sagt ganz klar, das ist also... Das macht überhaupt keinen Sinn. Energie ist ein System, ist ein komplexes System. Das so aufzuteilen, Netze zur Infrastruktur, Erzeugung zu Energie. Was ist denn dann beispielsweise mit den Speichern? Wo gehören die dazu? Sie nannte auf einer Veranstaltung, einer Infrastrukturkonferenz in Cottbus diese Woche, dann auch Brüssel als Beispiel. Man stelle sich vor, ein Energieminister muss in Brüssel was zum Acer Energieregulierung sagen und sagt dann plötzlich, Moment, da kann ich jetzt an der Stelle nicht weiterhelfen, weil Netze ist gerade Infrastruktur, sitzt noch in Berlin. Man macht sich da ja lächerlich. Also da ist die Branche eindeutig, das lehnt sie ab. Es gibt noch eine weitere Idee, die kolportiert wurde, Gebäudeenergie ins Bauministerium, aber diese ganze Aufspalterei an der Stelle, aus Branchensicht wäre das absolut kontraproduktiv.
Ja, das wäre, glaube ich, wenn ich da einhaken darf, ein Horrorszenario, kann man, glaube ich, sagen. Wir stellen uns mal das Szenario vor, dass diese Ministerien, die dann für den Energiemarkt zuständig sind, dann vielleicht noch in den Händen unterschiedlicher Parteien liegen. Da ist Hickhack dann vorprogrammiert. Und wir kennen auch aus der Vergangenheit Konstellationen, wo sich dann die einzelnen Ministerien, die schwarzen Peter, gegenseitig zugeschoben haben. Ich erinnere mich da an den Windkraftausbau unter Peter Altmaier, der gesagt hat, ja, aber Artenschutz ist doch, dafür ist das Umweltministerium zuständig, als es darum ging, dass die hohen Vorgaben beim Artenschutz den Windenergieausbau ausgebremst haben und für gewisse andere Dinge war dann das auf einmal das Verkehrsministerium zuständig, sodass der eigentlich zuständige Energieminister bei der Windenergie die Hände in den Schoß gelegt hat. So, das ist natürlich eine Konstellation, die Energiewirtschaft gerne so nicht wiederhaben möchte.
Die Energiewirtschaft würde favorisieren, dass es so bleibt, wie es momentan ist, dass das Energiethema gebündelt im Wirtschaftsministerium angesiedelt ist. Können wir mal nach Österreich zum Beispiel gucken. Da steht ja jetzt nach über 5 Monaten sehr, sehr komplizierter Gespräche ein Regierungsbündnis kurz davor zu starten. Und dort war auch das Energiethema in einem Infrastrukturministerium mit Verkehr, mit Bauen, glaube ich, aber auch mit Digitalisierung, kehrt jetzt wieder zurück in der neuen Legislaturperiode in Österreich in das Wirtschaftsministerium. Das ist, glaube ich, auch das Modell, was in Deutschland bevorzugt wird. Sehr schwierig wäre momentan die Frage zu beantworten, wer könnte denn eigentlich im Kabinett sitzen? Wer sind diejenigen, die für Energiethemen zuständig sein könnten? Weil solange nicht klar ist, über welchen Ressortzuschnitt reden wir. Natürlich sind Namen genannt worden in letzter Zeit, jetzt wo auch relativ klar erstmal erscheint, dass Union und SPD eben eine gemeinsame Regierung bilden werden. Kann man zumindest mal auf das Verhandlungsteam gucken und drauf blicken, wer da nicht dabei ist. Jemand, der als Wirtschaftsminister gehandelt worden ist. Jens Spahn ist jetzt erstmal nicht in der neunköpfigen Verhandlungsgruppe der Union. Heißt vielleicht noch nichts. Er ist aber nach Friedrich Merz und Marcel Linnemann der dritte NRW-Mann, da dürfte es für ihn durchaus schwierig werden. Der Name Julia Klöckner, SPD-Frau aus Rheinland-Pfalz, ist aber in der Verhandlungsrunde auch nicht dabei. Da gab es ja zwischenzeitlich auch ein interessantes Bild. Friedrich Merz hatte ursprünglich mal vorgeschlagen, dass man in einer sechsköpfigen Gruppe die Sondierungsgespräche führt. Da hat man ein Bild gesehen, wo die sechs potenziellen Unionspolitiker drauf waren. Nur Männer. Da sollten wir uns natürlich heute in unserem rein männlichen Podcast nicht allzu weit aus dem Fenster legen. Aber wir haben ja sonst auch immer unsere Kolleginnen dabei. Also interessante Konstellation, heißt aber natürlich nicht nur, weil jetzt jemand in der ersten Verhandlungsdelegation nicht dabei ist, dass da keine Chance mehr steht auf Ministerposten. Ich glaube, das bleibt einfach sehr, sehr offen. Da lässt sich momentan seriös überhaupt nichts dazu sagen.
Nein, man könnte jetzt Name-Dropping betreiben, aber das ist, glaube ich, wenn wir noch nicht mal wissen, wie die Ressorts zugeschnitten werden, ist das wirklich.
Wir brauchen doch noch was für die kommenden Wochen. Für den Podcast. Das Thema bleibt doch noch warm und schön.
Das wird so sein. Das Thema wird uns weiterhin beschäftigen. Ich habe Österreich angesprochen. Da ist die Regierungsbildung wirklich nach sehr, sehr langer Zeit kurz davor abgeschlossen zu werden. Das würde ich auch gerne mal zum Anlass nehmen, unsere Kolleginnen und Kollegen aus Österreich mit in den Podcast reinzuholen. Wir haben uns auch vorgenommen, mal in die Schweiz zu gucken, auch demnächst mal Perspektiven aus unseren Nachbarländern auch hier mit rein in den Podcast reinzubringen. Hätte ich auch große Lust dran und das nehmen wir uns fest vor. Und da werden wir demnächst vielleicht auch mal noch eine Perspektive unserer Nachbarn hier mit in den Podcast reinbringen. Carsten, Ruben, vielen Dank für heute. Hat Spaß gemacht und ja, mal gucken, in welcher Konstellation wir uns nächste Woche hier im Podcast wieder einfinden. Hören Sie gerne wieder zu. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss.
Tschüss. Ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.